Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die NBA ist Thema hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Wir blicken zurück auf die Playoff-Spiele der letzten Nacht. 3 an der Zahl und 2 Serien, die wir dort gesehen haben, die sind auch noch sehr, sehr offen. Und über die sprechen wir jetzt insgesamt mit unserem Kollegen, mit unserem Experten, mit Felix Amrain. Hallo Felix.
Hallo Malte.
Starten wir beim Duell der Bucks gegen die Raptors. Da steht es in der Serie jetzt 1-1, nachdem die Raptors mit 106-100 in Spiel 2 triumphiert haben und zu Hause gewonnen haben und damit eben den Ausgleich erzielt haben. Wie lief's?
Ja, auf jeden Fall erstmal deutlich besser als in Spiel 1, aber viel schlechter ging's auch nicht. Kurz zur Erinnerung, die Milwaukee Bucks hatten das erste Duell sehr deutlich mit 97-83 gegen die Toronto Raptors gewonnen, bei denen in diesem Spiel 1 so überhaupt nichts zusammenläuft, aber das hat ja Tradition. 11-mal haben sie in den Playoffs irgendeine Runde gespielt und 10-mal davon haben sie Spiel 1 verloren. Wenn sie den Heimvorteil haben, haben sie aber dann eben auch in Spiel 2, nachdem sie eben Spiel 1 verloren haben, 5 Spiele gewonnen und nur 1 verloren. Insofern setzt sich die Historie der Toronto Raptors erstmal fort. Und das lag daran auch, dass Kyle Lowry ein deutlich, deutlich besseres Spiel gemacht hat als eben im ersten Spiel, wo er nur 4 Punkte auflegen konnte, völlig neben sich stand, nichts getroffen hat. Das war heute Nacht viel, viel besser. 6 von 12 Punkten oder 6 von 12 Würfen gelangen ihm, 22 Punkte dann am Ende, 2 von 5 von Downtown. Da hat er ja komplett versagt, auch in Spiel 1. Dazu dann noch 5 Assists von ihm und eben die Unterstützung seiner Mannschaftskollegen. DeMar DeRozan musste dann eben dieses Mal nicht alles alleine wuppen, hatte 23 Punkte, 7 Rebounds. Dazu dann noch Valanciunas mit dem Double-Double, 10 Punkte, 10 Rebounds, 16 Punkte von Ibaka, der 4 von 7 Dreiern traf. Und von der Bank kommt noch Corey Joseph mit 11 Punkten. Also insgesamt eine sehr ausgeglichene Leistung. Und Jason Kidd, der Trainer der Milwaukee Bucks, der merkte richtigerweise an, dass nicht nur Kyle Lowry eben den Dreier deutlich besser traf, sondern die Toronto Raptors insgesamt. Insgesamt waren es dann nämlich 14 getroffene Dreier bei 29 Versuchen. Und das ist natürlich eine erstmal wirklich starke Quote. Fast 50% von jenseits der Dreierlinie ist einfach gut. Zumal, wenn man dann vergleicht, dass sie in Spiel 1 eben nur 5 Stück bei 24 Versuchen getroffen haben. Und das hat ihnen einfach unfassbar, 5 von 23 waren es. Das hat ihnen einfach viel, viel, Kraft gegeben und sehr, sehr gut geholfen gegen die Milwaukee Bucks, die durchaus schon eine gute Partie geliefert haben und auch eine enge Partie über weite Strecken geliefert haben. Die Toronto Raptors konnten Mitte des dritten Viertels einmal so ein bisschen davon springen, da den Vorsprung auf 10 Punkte ausbauen oder auf 13 Punkte sogar, ließen dann aber eben die Milwaukee Bucks wieder rankommen. Die waren dann auf einen Punkt kurz vor Ende des dritten Viertels dran. Die Toronto Raptors ließen die Lücke wieder aufgehen zu Beginn des vierten Viertels, aber eben auch die Bucks wieder zurückkommen. 2 Minuten vor dem Ende stand es dann 100-100. Die Bucks kamen nicht mehr aufs Scoreboard, weil sie, wie eigentlich auch die Toronto Raptors, viel, viel daneben warfen, auch von der Freiwurflinie. Und dann war DeMar DeRozan derjenige, der den Tiebreaker erstmal versenkt hat, 102-100. Und dann war es eben Kyle Lowry, jener Spieler, der in Spiel 1 so völlig neben sich stand, der 5 Sekunden, glaube ich, vor dem Ende dann zum 104-100 einnetzte und das dann aber eigentlich DeMar DeRozan so ein bisschen in die Schuhe schob oder sich zumindest bei ihm bedankte, denn er meinte, sie haben den ganzen Spielzug eigentlich für ihn gelaufen, aber er hatte 2 Gegenspieler gegen sich und er hat dann eben das Vertrauen in uns, passte zu Serge Ibaka, Serge gab ihn zu mir und ich wollte dann einfach nur auf meinen Spot kommen, da war ich dann und dann habe ich ihn einfach losgelassen und letzten Endes ja auch getroffen und insofern Kyle Lowry mit dem Comeback, das man sich sicherlich von ihm auch erhofft hat in Kanada und Dwayne Casey, der Raptors Coach, meinte auch, ich hing schon mehrfach mit ihm in den Seilen und er kam immer wieder zurück, also das ist seine Art und Weise zu spielen. Bei den Milwaukee Bucks, um mal noch kurz auf deren Leistung einzugehen, wie gesagt, nicht so viel falsch gelaufen. Sie trafen halt insgesamt ein bisschen schlechter aus dem Feld. Aus der Distanz trafen sie ähnlich gut, wenngleich sie da ein bisschen weniger Würfe nahmen. Giannis Antetokounmpo hatte am Ende 24 Punkte, war einmal mehr bester Punktsammler bei den Bucks. 15 Rebounds dazu, 7 Assists. Allerdings hatte er am Anfang große, große Probleme mit seinem Wurf, traf nur 2 seiner ersten 8 Versuche. Und das spiegelt sich dann am Ende auch so ein bisschen in seiner Wurfquote wieder. 9 von 24, nachdem er dieses Tief dann einmal überwunden hatte, lief's. War der Zug eigentlich auch noch nicht so richtig abgefahren. Ich hatte es schon angesprochen. Es war gerade am Anfang ein sehr enges Spiel und auch gegen Ende immer wieder ausgeglichen. Dazu hatte er dann Unterstützung von Chris Middleton, der machte 20 Punkte, von der Bank Greg Monroe mit 18 und in der Starting Five noch Tony Snell mit 14. Und die Milwaukee Bucks gehen ja jetzt oder kriegen ja jetzt erstmal die Heimspiele. Wir dürfen gespannt sein, wie es da weitergeht. Und Antetokounmpo meinte dann schon, auch wenn wir dieses Spiel jetzt verloren haben, wir haben auf jeden Fall was mitgenommen. Und sie nehmen uns ernst und wir sind in dieser Serie drin. Und das ist ja auf jeden Fall was, was viel, viel wert ist. Die Milwaukee Bucks haben ja durch diesen Stil in Spiel 1 nach wie vor den Heimvorteil in dieser Serie.
Was mitgenommen aus Boston haben auch die Bulls. Die haben nämlich auf 2-0 ihre Führung ausgebaut, haben mit 111-97 bei den Celtics gewonnen. Und die Celtics, die waren ja eigentlich Top 1 oder das erstgesetzte Team in der Eastern Conference nach der Regular Season. Was ist mit denen los? Warum sind die Bulls plötzlich so stark?
Also man muss vielleicht noch ganz kurz ausholen. Vor Spiel 1 hat Isaiah Thomas durch einen Autounfall seine Schwester verloren. Das Ganze schwebt jetzt so ein bisschen ja wie so ein großer Schatten über dieser Serie. Das ist natürlich eine sehr, sehr tragische Geschichte. Aber jetzt nach diesem Spiel meinte eben Avery Bradley auch, wir dürfen einfach jetzt nicht uns irgendwelche Ausreden suchen, wir müssen Basketball spielen. Und in Spiel 1 hat es Isaiah Thomas zweifelsohne getan, hat sein riesengroßes Herz für den Basketball gezeigt. Und auch in Spiel 2 war es jetzt nicht so, dass er unterirdisch gespielt hat und völlig neben sich stand. Das Problem, das die Boston Celtics mit den Chicago Bulls haben, ist, dass die Chicago Bulls sie in der Zone rumschieben und ja mit ihnen machen können, was sie wollen. Also so ist der Eindruck, den ich mittlerweile gewonnen habe. Das war was, das konnte man bisschen befürchten, dass es so kommen würde, denn die Chicago Bulls sind eines der besten Rebound-Teams der Liga, die Boston Celtics eines der schlechtesten. Und in Spiel 2 jetzt zum Beispiel war es eben Robin Lopez, der sich 5 Offensiv-Rebounds schnappte. Und auch das ist natürlich dann was, das dafür sorgt, dass du einfach den einen oder anderen Wurf mehr bekommst als dein Gegner. Und am Ende waren es eben 6 Würfe mehr, die die Chicago Bulls heute Nacht hatten. Davon abgesehen hatten sie auch einfach die deutlich bessere Wurfquote. Die Chicago Bulls finden in ihrer Starting Five in den Playoffs auf einmal irgendwie zusammen. Das war ja was, das hat man nach der Regular Season nicht unbedingt erwarten können. Und ich meine, es wäre Dwayne Wade gewesen, der meinte dann auch in der Regular Season, da lernst du dich kennen und in den Playoffs kommt es dann drauf an. Manchmal kann Basketball halt auch ganz einfach sein und die Starting Five jetzt in diesem Spiel 2 allesamt im zweistelligen Punktbereich. Rajon Rondo schrammt ganz knapp am Triple-Double vorbei. 11 Punkte, 14 Assists, 9 Rebounds dazu. 22 Punkte von Dwayne Wade, 22 Punkte von Jimmy Butler, der dazu noch 8 Assists und 8 Rebounds auflegt. 13 Punkte von Nikola Mirotic mit ebenfalls 7 Rebounds. Und Robin Lopez, 18 Punkte, 8 Rebounds. Also es wird auch schon sehr deutlich, die Starting Five, die kann da ordentlich was wegpflücken unter den Körben. Und bei den Celtics, da ist eben das Problem, dass sie ja gefühlt genau 2 Spieler haben, die da dagegen halten können, nämlich Al Horford und Marcus Smart jetzt in dieser Partie. 8 und 11 Rebounds oder 11 und 8 haben die eingesammelt. Insgesamt dann eben Isaiah Thomas mit 20 Punkten aus dem Feld noch ganz gut, von der Freiwurflinie sicherlich ausbaufähig, 7 von 13, das ist zu wenig für einen Spieler seiner Klasse. Und dann kommt halt aktuell auch ein bisschen wenig. 16 Punkte von Jay Crowder, 12 von Avery Bradley, 13 von Marcus Smart und 11 von Kelly Olynyk. Insgesamt schon ausgeglichen, aber es fehlt vielleicht dann doch eben der zweite Spieler neben Isaiah Thomas, der, wie gesagt, in privater, schwieriger Situation jetzt dennoch alle Verantwortung mehr oder minder übernehmen muss. Und sie bekommen außerdem die Bank der Chicago Bulls nicht so richtig in den Griff. Im ersten Spiel, da war es Bobby Portis, der machen konnte, was er wollte. Und ich meine, damals 19 Punkte ihnen eingeschenkt hat. Dieses Mal haben sie ihn gut im Griff gehabt oder zumindest nicht sonderlich oft zum Wurf kommen lassen. Dafür war Paul Zipser dann derjenige, der von der Bank das Scoring übernahm. 29 Minuten stand Paul Zipser auf dem Feld. 16 Punkte dann am Ende, 6 von 8 getroffen, 2 von 3 Dreiern. Also Paul Zipser, fester Bestandteil der Rotation mittlerweile. Wir erinnern uns ans letzte Saisonspiel oder der Regular Season, da war er es ja, der das Team anführte in Sachen Scoring und dann in die Playoffs warf. Und dieses Mal, wie gesagt, die Chicago Bulls, gerade in Halbzeit 1 sehr, sehr dominant, auch in der Zone, da führten sie 32-20, wenn es um die Punkte unter dem Korb ging. Am Ende führten die Boston Celtics diese Statistik an. Da war eben das Kind aber schon so ein bisschen in den Brunnen gefallen, denn die Boston Celtics schafften es nach Mitte des dritten Viertels, als sie mal auf einen Punkt nochmal ran waren, nicht mehr, ja, die Lücke wirklich eng werden zu lassen. Sie haben dann ja sich nochmal in den Bereich gespielt, wo sie zumindest nur noch 9 Punkte hinten lagen. Aber die Chicago Bulls haben sich dann einfach nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen. Und ich hatte es schon angesprochen, die Chicago Bulls trafen heute Nacht einfach ihre Würfe auch deutlich besser. 51%, wie gesagt, aus dem Feld, 46% nur bei den Celtics und 40% von der Dreierlinie, 30% von den Celtics. Und auch das war was, das haben sie selber bemerkt, immer wieder, wenn sie in den Fastbreak kam oder in eine andere Situation, die vielleicht mal Punkte ermöglicht hätte, dann nahmen sie sehr, sehr schnell einen wilden Dreier und dann triffst du eben auch nur 10 von 33. Das darf dir eigentlich als Team mit der Klasse der Boston Celtics nicht geschehen. Und ja, sie schenken da leichtfertig Punkte her. Wir dürfen gespannt sein, wie es jetzt in Chicago weitergeht. Das Brett, das die Boston Celtics nun bohren müssen, ist auf jeden Fall sehr, sehr dick. 2-0 liegen sie hinten, haben den Heimvorteil komplett weggeschenkt und die Chicago Bulls führen das erste Mal, nachdem sie zuerst auswärts antreten müssen, 2-0. Das letzte Mal geschah das 1993. Da waren noch gewisse Leute wie Michael Jordan und Scottie Pippen dabei.
Ganz schön lange her, aber noch ganz schön lange hin ist das, was ich euch jetzt kurz, bevor wir hier weitermachen mit dem dritten Spiel der Jazz gegen die Clippers, dann noch ans Herz legen wollte. Seid ihr schon bei unserem Formel-1-Tippspiel eigentlich dabei? Ihr könnt am Ende der Saison, das ist ja noch ein bisschen hin, einmal 2 Tickets für den Grand Prix in Ungarn 2018 gewinnen. Also wenn ihr unbedingt schon mal auf den Hungaroring wolltet, dann schaut vorbei beim Formel-1-Tippspiel. Lohnt sich immer noch einzusteigen. Bei uns auf der Webseite findet ihr alle Informationen unter Tippspiel bzw. unter Aktionen oben im Reiter. So, Felix. Und damit kommen wir wieder zur NBA. Die Utah Jazz und die Clippers, die duellieren sich ja in ihrer Serie und da steht es nach Spiel 2 ausgeglichen, denn die Clippers, die haben mit 99-91 zurückgeschlagen und den Ausgleich erzielt.
Genau, es war ja so, dass in Spiel 1 die Utah Jazz mit 97-95 gewonnen hatten, nachdem sie in einer sehr, sehr engen Partie dann eben am Ende eben so ein bisschen das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite hatten. Und auch noch kurz nochmal zur Erinnerung, sie haben ja in diesem Spiel Rudy Gobert verloren, ihren defensiven Anker, der so, so wichtige Spieler unter dem Korb. Und jetzt mussten sie in Spiel 2 ohne ihn antreten. Es ist unklar, ob er zurückkehren wird in dieser Serie. Notwendig wäre es auf alle Fälle, denn dieses Spiel, Spiel 2, hat gezeigt, was passiert, wenn Rudy Gobert nicht auf die Zone und nicht auf den Korb der Utah Jazz aufpassen kann und die LA Clippers sich vor allen Dingen darauf vorbereiten können. In Spiel 1 war das ja noch so ein bisschen überraschend gewesen, denn wie gesagt, da hat er sich erst im Spiel verletzt. Dieses Mal konnte DeAndre Jordan und auch Blake Griffin da schalten und walten, wie sie wollten. Es war so ein bisschen die Rückkehr von Lob City. Die LA Clippers sind ja vor einigen Jahren für ihre spektakuläre Spielweise mit vielen, vielen Dunks bekannt geworden, Entschuldigung. Und das war in dieser Nacht ja mal wieder zu bestaunen. Es war so ein bisschen Showtime-Basketball und DeAndre Jordan hatte dann am Ende 18 Punkte, 15 Rebounds, eine Trefferquote von 11 und ja, immer wieder Dunks reingehauen. Auch Blake Griffin war da nicht viel anders. 24 Punkte von ihm, traf ebenfalls gut. Das Ganze natürlich inszeniert und auch angeleitet, unter anderem von Chris Paul, der dann 10 Assists und 21 Punkte vorzuweisen hatte. Am Ende, wie gesagt, die Partie dann dennoch ein bisschen eng geworden. Allerdings haben die LA Clippers das ja letzten Endes auch abgezockt, runtergespielt, haben dann hinten raus Defense an den Tag gelegt. DeAndre Jordan musste dann auch mit dem 6. Foul vom Feld gehen. Aber insgesamt einfach eine gute Leistung der 3 großen Starspieler, die LA Clippers in ihren Reihen haben. Jamal Crawford von der Bank kommt mit keiner guten Leistung, wenngleich er noch 10 Punkte auflegte, 3 von 12 nur getroffen. Fiel damit deutlich ab, genauso wie JJ Redick, der nur 4 Punkte in der Starting Five zusammenbrachte, 2 von 7. Und die beiden fielen, wie gesagt, eben in der Mannschaft ab, die sehr, sehr hochprozentig traf. 52% aus dem Feld, nur 30% von der Dreierlinie, das lag unter anderem eben auch an 0 von 5 bei Crawford. Und bei den Jazz, da war die Leistung ebenfalls sehr ausgeglichen. 5 Spieler im zweistelligen Punktbereich, bester Scorer dann am Ende Gordon Hayward, der 20 Punkte aufzuweisen hatte, allerdings auch nur ein Drittel seiner Würfe traf. Und am Ende die Utah Jazz dann einfach mit deutlich weniger genommenen Würfen. Sie hatten nur 70 Würfe, die LA Clippers ihrerseits 84. Und sie konnten den Rückstand dann dennoch eben in einem akzeptablen Rahmen halten, weil sie von der Dreierlinie eben ein bisschen besser drauf waren, 10 von 25, 40% da getroffen. Insgesamt dann außerdem noch einige Male an die Freiwurflinie marschierten, 22 Mal insgesamt, die Clippers ihrerseits nur 8 Mal. Aber wie gesagt, die Clippers jetzt erstmal mit dem Lebenszeichen, dass sie noch an den Playoffs teilnehmen und ja, mit einem Basketball, der sich sicherlich nicht über die kompletten Playoffs so spielen lässt. Aber aktuell, wie gesagt, das große Problem bei den Utah Jazz, das Fehlen von Rudy Gobert. Mal gucken, wie sie das jetzt anstellen, wenn sie zurück nach Utah kommen. Auch hier ist es ja so, sie haben den Heimvorteil geklaut. Es steht 1-1. Eigentlich ist überhaupt nichts in den Brunnen gefallen aus Sicht der Utah Jazz. Wir dürfen gespannt sein, wie diese Serie sich weiterentwickelt. Es wird nicht jede Nacht so sein, dass die Clippers im ersten Viertel 65% schießen. Davon können wir mal fest ausgehen. Es wird auch wieder andere Nächte geben. Und dann sind die Utah Jazz womöglich wieder zurück. Denn auch in dieser Nacht, wir erinnern uns, die Utah Jazz, das beste Defensivteam der Liga in der Regular Season, die LA Clippers bei unter 100 Punkten.
Die Jazz dann wieder zurück, wir auf jeden Fall wieder zurück, denn bei uns gibt's die NBA und die Playoffs natürlich jeden Werktag bei uns in der Sportshow hier auf meinsportradio.de und natürlich auch als Podcast bei uns auf der Webseite und bei iTunes runterladbar. Und wo wir gerade bei den Hinweisen sind, dann schauen wir doch auch nochmal auf das, was wir am Wochenende live so im Angebot haben. Da ist zum einen der Fed Cup World Group Playoffs Deutschland gegen die Ukraine. Da geht's für die deutschen Mädels in Stuttgart gegen den Abstieg. Am 22. und 23.04. sind wir jeweils live drauf. Am Samstag ab 12 Uhr und am Sonntag dann um 11 Uhr. Aber das ist noch nicht alles, was live bei uns am Wochenende ansteht. Wir haben nämlich am 22., also am Samstag, auch noch die GFL, die aus der Winterpause zurückkehrt, in die neue Saison startet mit dem Duell der Hamburg Huskies gegen die Berlin Adler. 17 Uhr geht's da los am Samstag und am Sonntag gibt's da noch Volleyball live. 14.30 Uhr, da erwartet euch der Kollege Daniel Hürth dann mit dem ersten Finale der Volleyball-Bundesliga. Und da geht's ja dann auch über eine Serie von mindestens 3 Spielen. Also sind wir gespannt, wie es dort dann am Wochenende zugeht und wir sind auch auf die NBA morgen wieder gespannt, hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de. Vielen Dank, Felix.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Benny Hövedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Oder gewinne einen der anderen zahlreichen Preise. Unter anderem von der 8-fachen Kanu-Olympiasiegerin Birgit Fischer. Mach mit, denn jedes Los hilft.
Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.